Mein Gesprächspartner heute ist Professor Ulrich Heininger.
Die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, so etwa 50%, also jede zweite Frau. Ob das Glas jetzt halb voll oder halb leer ist, mag jeder selbst entscheiden. Aber wer jemals ein Kind mit Pertussis in den ersten Lebenswochen schwer krank gesehen hat oder gar hat sterben sehen müssen, der wird den Kopf schütteln, wenn er hört, dass es sogar teilweise in der Ärzteschaft noch nicht konsequent genug empfohlen wird den schwangeren Frauen oder die Frauen das dann ablehnen. Aber mein Gott, es gibt nur eins, aufklären, aufklären, aufklären.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Wir wollen heute über Impfen sprechen und bekanntermaßen könnte man eigentlich eine ganze Podcast-Serie über Impfen machen. Und deswegen haben wir heute gedacht, wir reden mal darüber, wie es eigentlich zu Impfempfehlungen kommt und warum die von Land zu Land so ein bisschen unterschiedlich sind. Und mein Gesprächspartner dazu ist der Experte auf diesem Gebiet schlechthin, Professor Ulrich Heininger. Er ist leitender Arzt und stellvertretender Chefarzt, Universitätskinderspital Beider Basel und er leitet die Sektion Pädiatrische Infektiologie und Vakzinologie und damit ist er der ausgewählte Experte in diesem Gebiet. Herzlich willkommen, Uli.
Ja, vielen Dank, Axel. Hallo.
Lass uns mal praktisch anfangen, bevor wir so grundsätzlich werden. Hier in Stuttgart gibt es relativ viele Firmen, die Mitarbeitende ins Ausland schicken. Und die Kinder sind dann, was weiß ich, in Frankreich, in sonst wie geboren und kommen dann zurück nach Deutschland. Also nehmen wir ein vierjähriges Kind, das wurde in Frankreich geboren, wurde in Frankreich normal geimpft. Und dann kommt der Kinderarzt, kriegt jetzt diesen Impfpass vorgelegt und sagt, das ist ja komisch. Was macht er denn dann?
Ja, in der Situation lohnt es sich dann tatsächlich mal, die Impfungen, wie sie im Ausland durchgeführt wurden, mit denen zu vergleichen, die das Kind bei uns bekommen hätte in diesem Alter. Und da gibt es dann, wie du richtig sagst, unter Umständen Differenzen. Und wenn das Kind in Frankreich zum Beispiel weniger bekommen hat, als es bei uns zugute hätte, zum Beispiel noch keine Meningokokkengruppe B-Impfung, dann ist, glaube ich, der richtige Moment gekommen, den Eltern dieses Angebot zu machen. Das Kind ist ja jetzt bei uns, ist bei uns versichert und hat dann Anrecht auf diese zusätzliche Impfung. Und das würde ich dann thematisieren und durchführen. Vergleichen kann man das eigentlich ganz schön. Das gibt ja die European Centers for Disease Control. Die haben eine eigene Homepage. Und wenn man da mit dem Begriff Vaccine Scheduler, also auf Deutsch Impfplaner, googelt, dann kommt man auf die Webseite und dann kann man Vergleich zwischen zwei Ländern anstellen und dann spuckt einem der Computer das aus und zeigt einem, was in Frankreich oder in England oder in, na, England jetzt nicht mehr, weil es halt nicht mehr in der EU ist, aber andere EU-Länder, was dann dort geimpft wurde oder hätte geimpft werden sollen und wie es bei uns in Deutschland ist. Aber das entscheidende A und O ist der echte Impfpass, weil ja auch bei uns in Deutschland bekommen nicht alle Kinder die Impfungen, die die STIKO empfiehlt. Also das Maß aller Dinge ist der vorgelegte Impfausweis.
Grundsätzlich gilt das Land, in dem der Patient jetzt aktuell wohnt. Das ist natürlich manchmal schwierig bei Menschen, die drei Jahre da, drei Jahre da, drei Jahre dort leben. Aber das Kind ist jetzt bei uns und wir würden jetzt gucken, möglichst nah an die deutsche Impfrealität ranzukommen.
Genau. Zum einen eben, weil das Kind jetzt bei uns in Deutschland lebt und zum Beispiel auch vielleicht andere epidemiologische Verhältnisse gegeben sind. Ich bringe jetzt mal als Beispiel die FSME-Impfung. Gibt es in Frankreich nur sehr wenige Endemiegebiete, bei uns in Süddeutschland sehr viele. Und das Kind lebt ja jetzt bei euch in Stuttgart und geht in die Natur und hat FSME-Exposition. Also sollte es auch geimpft werden und in Paris vielleicht nicht oder sicher nicht. Genau. Und ansonsten mit diesen, ja, die Personen, die häufig wechseln, mit denen muss man einfach individuell sprechen und sie fragen, was sie denn auch möchten. Ist ja letztendlich auch entscheidend, was will die Familie eigentlich? Will sie den zusätzlichen Impfschutz oder will sie den nicht? Und wenn sie zum Beispiel planen, in 2 Jahren wieder nach Frankreich zurückzugehen, dann lohnt sich tatsächlich auch mal zu schauen, was würde denn in Frankreich jetzt in diesem Alter geimpft werden, und vielleicht kann man ihnen da entgegenkommen. Denn die Impfstoffe an sich und die Produkte sind in Europa zumindest sehr, sehr ähnlich, um nicht zu sagen größtenteils identisch und verfügbar.
Okay. Und diesen Impfplaner, den würden wir in unsere Shownotes verlinken, schreiben wir den Link rein, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer dann klicken können und sagen können, ah ja, das ist ja interessant, zwischen Land A und Land B gibt es diese oder jene Unterschiede. Jetzt hast du aber vorhin schon gesagt, entscheidend ist das, was im Impfpass steht. Und da wissen wir ja auch, dass das Alltagsthema häufig ist, ich habe meinen Impfpass verloren, ich habe ihn verbaselt, ich hatte ihn bei 2 oder 3 Impfungen gar nicht dabei und die Einlegeblätter sind weg. Wie gehe ich denn dann damit um?
Ja, im Zweifelsfall sollte man immer nur die dokumentierten Impfungen zählen und sagen, was nicht dokumentiert ist. Da gibt es Verwechslungsgefahr, das Erinnerungsvermögen verlässt einen, und dann würde man diese also nicht zählen. Und dafür gibt es dann die Nachholimpftabellen von der STIKO, altersentsprechend 4 verschiedene. Dann schaut man, wie alt ist das Kind, nimmt die entsprechende Tabelle aus den Impfempfehlungen und schaut nach, was man denn bei so einem Kind machen würde, wenn es jetzt komplett ungeimpft wäre. Und wenn also bestimmte Impfungen nicht dokumentiert sind, dann macht man entsprechende Nachholimpfungen, wie wenn es nie geimpft worden wäre. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Das sind bei MMRV, also Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, wären es 2 Impfungen. Bei der Grundimmunisierung mit den Diphtherie, Tetanus, Pertussis Kombinationsimpfstoffen sind es dann eben 3 Impfungen. Und dann ist sozusagen der Fall erledigt und eine vollständige Grundimmunisierung dokumentiert. Was denn in den Tabellen eben auch gut ist, weil sie altersgegliedert sind. Wenn ein Kind zum Beispiel schon 6 Jahre alt ist, braucht es keine HIB-Impfung mehr, weil die wird ja nur für Kinder vor dem 5. Geburtstag empfohlen. Und insofern wird es dann auch je älter immer weniger.
Dann, wenn ich jetzt jemanden habe, da ist sozusagen gar nichts dokumentiert, hast du da sozusagen so ein Prioritäten-Ranking, mit dem du, was würdest du sagen, damit fange ich dann aber an und damit, da hangel ich mich sozusagen von oben nach unten auf der Liste?
Ja, dem voraus geht natürlich das Gespräch, wie viele Injektionen akzeptiert das Kind und akzeptiert die Familie an einem Tag. Bei manchen sind das 2, also das sollte man jetzt schon erwarten, dass man 2 Injektionen akzeptiert, idealerweise vielleicht auch 3, dann spart man sich einfach Termine. 4 ist dann schon ein bisschen arg sportlich, ginge aber auch noch. Den linken und rechten Oberarm bei Kindern, die gehfähig sind, je 2 Impfungen geben. Und dann priorisiert man halt nach Jahreszeit und aktueller Epidemiologie. Aber ganz sicher an oberster Stelle steht eigentlich immer die altersentsprechende Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Kombination und Masern, Mumps, Röteln und Windpocken, Varizellen. Also das steht immer oben. Und ja, eigentlich auch die Pneumokokken-Konjugat-Impfung, zumindest in den ersten beiden Lebensjahren. Ab dem 2. Geburtstag ist die ja auch nicht mehr als Standardimpfung empfohlen. Und dann sicher auch bald mal dann eben die Meningokokkengruppe B und vielleicht auch die Gruppe C-Impfung. Ist dann bei den Kindern ab 1 Jahr, wenn B schon vorher. Das muss man dann auch mit den Eltern besprechen und ein bisschen priorisieren. Aber die Erstgenannten sind sicherlich auf Platz 1. Und dann ist ja das Schöne, dass man, was heißt schön, ist ja schon ein bisschen aufwendig, dass man, wenn nur eine bestimmte Anzahl von Injektionen akzeptiert wird, man halt dann die Familie in einer Woche nochmal einbestellt dann oder in ein paar Tagen. Da gibt es ja beliebige Abstände. Man kann heute MMRV und hexavalent impfen, und wenn keine dritte Injektion gewünscht wird, dann kann man x Tage, beliebige Tage später das Kind nochmal sehen und kann dann die Pneumokokken-Konjugat-Impfung und Meningokokken nachholen. Kann es wieder im x-beliebigen Abstand sehen für die FSME-Impfung. Also da gibt es sehr viel Spielraum. Es gibt ja nur eine einzige Regel, die man beachten muss. Und die lautet, 2 Lebendimpfungen, die man nicht am selben Tag gibt, da muss man dann 4 Wochen Abstand einhalten.
Und bei allem anderen ist tatsächlich so, dass wenn die Eltern es mitmachen würden, was ich mir gar nicht vorstellen kann, kann man sagen, kommt ihr in 3 Tagen wieder?
Ja.
Okay.
Das ist eine Frage der Bequemlichkeit, der Dringlichkeit, des Pragmatismus, und da ist eben individuell extrem viel Spielraum. Aber auch hier würde ich wieder sagen, wie immer im Leben, je früher, desto besser.
Mhm.
Weil dann, was erledigt ist, ist erledigt.
Okay, sehr gut. Jetzt hatten wir vorhin sozusagen den Expat eines Stuttgarter Großkonzerns. Die Mehrzahl der Leute haben aber einen Hintergrund, wo sie aus Ländern zu uns kommen, wo wir gar nicht so genau wissen, wie es denn da war. Vielleicht gibt es auch nicht in allen Ländern immer tatsächlich eine Impfempfehlung. Da hat die STIKO sich auch was ausgedacht, oder?
Im Prinzip gilt auch da das Nachholimpfschema genau das Gleiche. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind, das aus Indien kommt, dann ist mal die erste Kunst, ist den Impfausweis zu verstehen. Was steht da überhaupt drin? Und da helfen einem dann oft die Eltern oder man braucht einfach jemanden, der es versteht. Oftmals sind aber Handelsnamen und Produktnamen von Impfstoffen eingeklebt, dann kann man sich's ableiten. Oder es steht auf Englisch auch oftmals noch DTP und dann das kann sich dann jeder an seinen fünf Fingern abzählen. Also erstmal verstehen, was wurde gemacht. Bei den Datumsangaben aufpassen. In manchen Ländern wird erst der Monat und dann der Tag genannt und nicht wie bei uns Tag, Monat, Jahr. Da muss man dann auch kurz schauen, stimmt es denn? Ist es plausibel? Und dann schaut man wieder, was ist gemacht worden? Wie alt ist das Kind und was hätte es bei uns bekommen, wenn es in diesem Alter jetzt vor mir stünde? Und was ist die Differenz? Was hat es in Indien nicht bekommen? Vielleicht keine Hepatitis B-Impfung. Bei uns hätte es aber bekommen sollen und dann kann man das entsprechend nachholen. Was du vielleicht ansprichst, ist diese Tabelle 5 der STIKO. Das ist die Priorisierung für den ersten Impftermin. Bei Kindern, die zum Beispiel in Asylbewerberheimen sind und man nicht alle Impfstoffe immer parat hat. Und da tauchen dann wieder die von mir genannten Diphtherie, Tetanus, Pertussis und MMRV-Kombinationsimpfstoffe immer an allererster Stelle auf. Und die sind halt einfach elementar und wichtig, besonders wichtig.
Okay, aber das ist vielleicht nochmal gut zu betonen, dass die STIKO auch da quasi sich positioniert hat und sagt, in Gemeinschaftseinrichtungen Kinder, die sozusagen nach Deutschland eingewandert sind. Man könnte ja sagen, warum ist die Welt eigentlich so kompliziert? Wir haben doch eine WHO, die WHO macht doch Empfehlungen für die ganze Welt. Und was sagt denn die WHO? Ich kann mal sagen, Klammer auf, Thema Stilldauer, gibt es eine WHO-Empfehlung und gibt es auch eine deutsche Empfehlung, die ist auch anders. Beim Impfen ahne ich mal, ist das so ähnlich, oder?
Ja. Also die Weltgesundheitsorganisation hat natürlich die ganze Welt vor Augen und da muss man jetzt sagen, dass schon der Großteil der auf dieser Welt geborenen Kinder in sogenannten Low- und Middle-Income-Countries lebt mit begrenzten Ressourcen finanzieller Art und dafür hat die WHO ein Basisimpfprogramm schon vor Jahrzehnten aufgestellt. Das ist das Expanded Program of Immunization, wo im Alter von 6, 10 und 14 Wochen, also sehr früh, 2 Wochen früher als bei uns, mit 6, 10 und 14 Wochen erstmal die Diphtherie Tetanus Pertussis Impfung etabliert wird und in den meisten Ländern mittlerweile auch mit HIB und sowieso auch Polio-Impfung dabei. Und dann kommt oftmals nur die Masern-Einzelimpfung später, weil sich nicht alle Länder MMR und schon gar nicht MMRV-Kombinationsimpfstoffe leisten können. Also da geht es wirklich um die Frage, wo kann ich mit dem geringsten Aufwand die meisten Leben retten? Und es ist einfach mit Masern und Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio-Impfung. Das ist mal das eine. Und davon weichen halt manche Länder ab. Im positiven Sinne mit zusätzlichen Impfmöglichkeiten.
Okay, das heißt sozusagen, die WHO-Empfehlung ist quasi die Basisempfehlung und auch so quasi berechnet, was es macht denn ökonomisch am meisten Sinn, wie kann ich am meisten Leben retten? Und wir in unseren Ländern sind privilegierter, wir können uns sozusagen extra Ziele ausdenken. Ist das so, habe ich das so richtig verstanden?
Genau so ist es. Das eine ist die Finanzierbarkeit, die extra Impfungen ermöglicht und das andere ist aber auch die Epidemiologie. Es gibt es auch andersrum. Es gibt Länder, in denen Kinder schon gegen die japanische Enzephalitis geimpft werden, in Südostasien. Was ein Kind in Stuttgart oder Basel natürlich nicht braucht, weil es hier bei uns keine japanische Enzephalitis gibt. Das gibt es auch umgekehrt, ja.
Okay, und das ist auch der Grund, warum in, sag ich mal, reicheren Ländern es trotzdem Unterschiede gibt, eben zwischen Japan, England, Frankreich, Deutschland. Und deswegen sind die Empfehlungen eben doch nicht alle gleich. Also sonst könnte man ja sagen, Low- und Middle-Income so und so, High Income so und so, wenn ihr es euch leisten könnt, macht es so und so. Haben wir aber nicht, weil die High Income Länder unterschiedlich priorisieren.
Ja, und da gibt es wieder zwei Gründe. Der eine, das ist ein schönes Beispiel, wäre doch unterschiedliche epidemiologische Situationen. Ich darf daran erinnern, dass England das erste Land war, das die Meningokokkengruppe B-Impfung für seine Säuglinge eingeführt hat im nationalen Impfprogramm vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren, weil England oder das Vereinigte Königreich traditionell eine deutlich höhere Inzidenz an invasiven Meningokokkeninfektionen hat als das Kontinentaleuropa aus Island übrigens auch und aus Gründen, die wir nicht genau verstehen. Also da war sozusagen die Krankheitslast von Anfang an 5-mal höher als bei uns und deswegen hat man auch früher die Impfung eingeführt. Kann man gut nachvollziehen und dann hat es eben bei uns im Kontinentaleuropa etwas länger gedauert. Gibt aber auch andere Beispiele, Varizellenimpfung, also die Varizellen gibt es auf der ganzen Welt und auch in Europa in allen Ländern ähnlich häufig. Und da war Deutschland halt eines der ersten Länder, das sich 2004 entschlossen hat, wir wollen unseren Kindern die Varizellen ersparen. Da gibt es eine ganze Liste von guten Gründen, warum das so ist. Das war also sozusagen ein nationales strategisches Vorgehen und andere Länder, die genauso viele Kinder mit Varizellen hatten, mit ähnlichen medizinischen Problemen, haben gesagt, für uns ist das jetzt nicht so dringlich. Und ja, sie sind dann so der Reihe nach nachgerückt, aber längst noch nicht alle. Also da gibt es dann schon auch Meinungsbildner in den Ländern, die einflussreich sind und Überlegungen, dass man sagt, das könnten wir doch eigentlich unseren Kindern ersparen. Und bei Erwachsenen ist es nicht anders.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Und wir kommen vielleicht gleich nochmal darauf, wie man denn dann eine Priorisierung macht. Trotzdem vielleicht kleiner Einschub, dass mit diesen länderspezifischen Punkten verstehe ich auch immer. Trotzdem manchmal wundert man sich, wenn man in die Zeitungen guckt und gerade feststellt, Waffenstillstand wegen Polio-Impfung im Gazastreifen. Da würden wir in Deutschland sagen, wieso Polio ist doch gar nicht mehr unser Thema. Aber wenn man vor dem Hintergrund der ganzen Migrationsbewegung sich das anguckt, vielleicht ist Polio auch mal wieder ein Thema bei uns, oder? Das finde ich ja auch immer wichtig, dass wir uns das klar machen. Länderempfehlungen ist das eine, aber Menschen halten sich ja nicht an die Ländergrenzen. Und das ist ja auch ihr gutes Recht.
Ganz genau so ist es, ja.
Okay. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, manche Länder entscheiden sich aufgrund von unterschiedlichen Gründen für oder gegen eine Impfung. Da sind wir beim Thema Impfziele. Du warst langjährig Mitglied in der Ständigen Impfkommission und wir kommen gleich drauf, wie denn das so geht. Aber erklär uns doch vielleicht mal grundsätzlich, wenn man Impfziele sich überlegt, was für Impfziele gibt es denn? Was für Möglichkeiten gibt es denn, Impfungen zu priorisieren?
Ja, also steht ja eigentlich auch im Infektionsschutzgesetz, dass hier das öffentliche Interesse im Vordergrund steht. Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Was ist öffentliches Interesse und wer beeinflusst das? Und das öffentliche Interesse beeinflussen sicher wir selbst als Fachleute, als Gesundheitsfachpersonen. Das öffentliche Interesse repräsentieren wahrscheinlich auch die Fachgesellschaften. Wenn jetzt die Gynäkologen sagen, da gibt es doch eine Möglichkeit, Zervixkarzinome zu verhindern durch Impfung. Ja, warum machen wir das nicht? Und die melden sich dann zu Wort. Und letztendlich können es auch die Eltern sein. Also bringe ich wieder Beispiel Vereinigtes Königreich. Es waren vor allem die Schlagzeilen in den Medien mit den Todesfällen durch Meningokokkeninfektionen, die Politiker aufgerüttelt haben und gesagt haben, da müssen wir jetzt was tun. Und dann haben sie mit der Impfkommission Kontakt aufgenommen und schwuppsiwupps entstand die Impfung. Und ähnlich war es mit der Pertussis-Impfung in der Schwangerschaft im Vereinigten Königreich. Also das ist eine Gemengelage, wo wirklich verschiedenste Personen Einfluss haben können auf das öffentliche Interesse. Und das kann sich dann auch dynamisch entwickeln. Und ja, und das muss gegeben sein. Und wenn ein öffentliches Interesse besteht und auch die Impfmöglichkeit, also nicht bloß Wunschdenken, wir würden gern gegen HIV impfen, aber es geht halt leider im Moment nicht. Es muss dann auch ein Impfstoff verfügbar sein oder die Verfügbarkeit in Aussicht gestellt sein, dass es also der Zulassungsprozess schon weit fortgeschritten ist, dann wird die STIKO als das Gremium, das die Empfehlungen aussprechen soll, natürlich aufmerksam. bekommt vielleicht sogar den Auftrag, sich damit zu beschäftigen vom Bundesgesundheitsministerium, wie es in Ausnahmesituationen wie der Pandemie geschehen kann. Und jetzt kommt der interessante Punkt, Demokratie. Die STIKO ist ja ein Gremium, das eine begrenzte Anzahl von Mitgliedern hat. Im Moment sind es jetzt, glaube ich, 19, so viel wie noch nie. Und die arbeiten alle ehrenamtlich und treffen sich dreimal im Jahr. Und die können nicht alle Fragen, die man hat, auf einen Schlag beantworten. Und nicht alle Impfthemen, je nachdem, wie viele es gerade sind, alle gleichzeitig bearbeiten. Und das bringt uns dann zum Prinzip der Priorisierung.
Also das sind sozusagen Themen, die an die, manche Themen sind irgendwie, sage ich jetzt mal, für den gesunden Menschenverstand total gut nachvollziehbar. Also wenn ich an meine Assistenzarztzeit denke, da hatten wir tatsächlich Kinder mit Masern immer wieder gesehen, die waren übel krank, wir hatten Sorge vor Komplikationen und da muss man nicht lang drüber nachdenken, also mittlerweile schon wieder, warum wir gegen Masern impfen. Menschen, die das nie gesehen haben, die neigen dazu, das vielleicht zu vergessen. Aber das, da ist klar. Trotzdem gibt es ja so Dinge, wo man sagen könnte, ist das irgendwie nice to have? So, wird sowas auch in der STIKO diskutiert oder ist es dann so, da gibt es einen politischen Willen, wir wollen jetzt das und das und dann macht die STIKO das?
Nein, nein, so läuft's sicher nicht.
Okay.
Tatsächlich, die STIKO ist da unabhängig.
Mhm.
Die Anliegen werden an uns herangetragen, aber oder sage ich immer noch uns, obwohl ich kein STIKO-Mitglied mehr bin. Also die Anliegen werden an die STIKO-Mitglieder herangetragen und die STIKO entscheidet dann schon frei und nach wissenschaftlichen Kriterien und nach ihrem Bewertungskatalog. Interessant, wie du das gesagt hast, die Menschheit verfügt ja noch nicht so furchtbar lange über Impfstoffe. Und natürlich hat man sich am Anfang bei der Entwicklung von Impfstoffen auf die Krankheiten fokussiert, die am bedrohlichsten erschienen. Das waren die Pocken ganz am Anfang. Und dann kam Tetanus und dann kam die Diphtherie und Pertussis und Masern. Also die großen Killer unter Anführungszeichen sind weitestgehend abgedeckt, bis auf die, wo es unglaublich schwierig ist, Impfstoffe zu entwickeln, wie Tuberkulose, Malaria und HIV. Und dann kam die nächste Stufe und immer das, was übrig bleibt, hat dann wieder relative Bedrohungspotenziale, wie HIB und Meningokokken und so weiter. Und so geht es eben peu à peu vorwärts.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser Präparat DIMED-20 bei Kopflausbefall aufmerksam machen. Kopfläuse sind für betroffene Kinder und die ganze Familie äußerst unangenehm. Daher ist es besonders wichtig, die lästigen Blutsauger und den quälenden Juckreiz schnell wieder loszuwerden. DIMED-20 mit Dimethikon und Dodecanol wirkt gegen Läuse und Nissen, in Studien nachgewiesen, äußerst zuverlässig und schnell. Eine Flasche DIMED-20 reicht auch bei längerem Haar für 2 Behandlungen aus, sodass die vom RKI empfohlene Wiederholungsbehandlung nach 8 bis 10 Tagen problemlos erfolgen kann. Die kurze Einwirkzeit von nur 20 Minuten macht die Anwendung für die Familien angenehm und unkompliziert. DIMED-20 ist bis 12 Jahre erstattungsfähig. Überzeugen Sie sich gerne selbst von DIMED-20 und fordern Sie ein kostenloses Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infektopharm und Pädia.
Wie bist du denn STIKO-Mitglied geworden? Wie wird man denn STIKO-Mitglied? Kann man das sagen? Gibt es dafür ein bestimmtes Verfahren? Oder ruft dich da der Kumpel XY und sagt, Uli, hast du nicht Lust mitzumachen? Wie geht denn das?
Ja, nein, so geht es sicher nicht. Es gibt auch gar kein Vorschlagsrecht von STIKO-Mitgliedern, sondern das geschieht hinter verschlossenen Türen beim Bundesministerium für Gesundheit. Die berufen STIKO-Mitglieder, Punkt. Oder berufen Personen in die STIKO, Punkt. Und bei mir war es so, ich erinnere mich dran, im Jahr 2001, glaube ich, bekam ich einen Anruf vom damaligen Sekretär der STIKO, der mich gefragt hat, ob ich mir den grundsätzlich vorstellen könnte. Da wurde ich also sozusagen in die engere Wahl genommen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich dann zugestimmt und ich weiß nicht mehr, ein paar Wochen später bekam ich dann den Berufungsbescheid. STIKO-Mitglieder sind berufen aufgrund ihrer persönlichen Expertise, die vom Bundesministerium für Gesundheit beurteilt wird. Und nicht, weil man Gynäkologe ist oder Fach- oder Vorsitzender vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Also die Organisationen im Hintergrund spielen da keine Rolle. Natürlich trotzdem, wenn man sich die Zusammensetzung der STIKO-Mitglieder anschaut, sieht man, dass da schon auf Diversität geachtet wird. Geschlechterverteilung, Herkunft und auch beruflicher Hintergrund. Dass da jetzt nicht nur Mikrobiologen in der STIKO sitzen oder nicht nur Internisten, sondern dass es ein bisschen ausgewogen ist. Das ergibt sich dann offenbar durchs Berufungsprinzip.
Okay.
Aber ich würde gerne noch was zur Priorisierung sagen, Axel.
Ja, okay.
Ganz kurz, dass dann eben jede STIKO zu Beginn ihrer vierjährigen Sitzungsperiode dann sich selbst die Priorisierung vorgibt. Und das geht tatsächlich auf Zuruf. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir das immer gemacht haben. Die Themen liegen entweder auf dem Tisch, weil sie sich aufdrängen oder weil sie von der vorherigen STIKO noch übrig geblieben sind. Dann wird ein Brainstorming gemacht, dann werden Themen genannt. Beispiel MEN-B, Influenza für alle Kinder oder Wechsel von MEN-C auf ACWY oder RSV in der Schwangerschaft. Und dann wird das sozusagen aufgelistet und dann wird abgestimmt. Und jeder hat dann eine bestimmte Anzahl von Stimmen zu vergeben. Und die Themen mit den meisten Stimmen werden dann der Reihe nach oder parallel bearbeitet innerhalb der Machbarkeit in der Zeit, die zur Verfügung steht. Und zwar nicht nur für die STIKO-Mitglieder, sondern ganz wichtig natürlich auch für die Geschäftsstelle der STIKO am Robert-Koch-Institut, die ja die ganzen Vorbereitungen macht, Datenanalysen und so weiter. Und daraus erklärt sich, dass wenn es viele Themen gibt, dass man manchmal als Anwender Geduld haben muss, bis die STIKO tatsächlich dann sich äußert und sagt, so, jetzt ist es soweit, wir empfehlen dieses oder jenes.
Klar, also begrenzte Ressourcen gibt es offensichtlich auch bei der STIKO und auch bei denjenigen, die der STIKO zuarbeiten. Das kann man nachvollziehen. Und wenn dann zufällig sowas wie eine Pandemie noch querschießt, dann wird der ganze Zeitplan erstmal auseinandergeworfen. Das, glaube ich, kann man nachvollziehen. Also jetzt offensichtlich wird man nicht STIKO-Mitglied auf Lebenszeit, sonst wärst du da jetzt nicht ausgeschieden. Wie lange wird man berufen?
Das hat sich ja jetzt geändert dieses Jahr. Bis anhin war es so, dass es da keine Grenze gab. Man konnte immer wieder in die STIKO berufen werden, wie es bei meiner Person der Fall war. Und jetzt ist eben die neue Regelung gemäß Geschäftsordnung, dass es maximum 3 Sitzungsperioden sind, Amtszeitbegrenzung.
Und eine Sitzungsperiode geht wie lang?
Dauert 4 Jahre.
Okay, das heißt maximal 3 mal 4 Jahre.
Genau, richtig.
Okay, und dann trifft man sich, wie du vorhin schon gesagt hast, 3 mal im Jahr trefft ihr euch. Ich nehme mal an, da gibt es viel Vor- und Nacharbeit. Wenn man irgendwie den Job bekommen hat, kümmere dich mal um das Thema XY. Dann hast du auch sonst viel zu tun. Aber 3 mal im Jahr trifft sich die STIKO in Präsenz, online. Wie geht das?
Während der Pandemie haben wir uns wöchentlich getroffen, aber eben online. Und jetzt herrscht wieder Normalität. Und so die letzten 2 Jahre war es dann wieder so, eben genau 3 Sitzungen im Jahr. Alle, die reisen können, sind dann vor Ort in Berlin am Robert-Koch-Institut und sitzen an einem großen Tisch. Und wer nicht reisen kann, kann sich auch online dazuschalten und teilnehmen. Da gibt es ja manchmal besondere Umstände, warum es eben jetzt nicht geht, dass man nach Berlin reist.
Aha.
Und wie du richtig sagst, ständige Impfkommission, also man arbeitet schon ständig im Prinzip. Das heißt, nach der Sitzung ist vor der Sitzung. Es gibt immer Aufgaben, die das ganze Jahr über bedient werden und dafür gibt es dann auch entsprechende Arbeitsgruppen.
Und ich nehme mal an, da gibt es eine Tagesordnung und es wird ja manchmal, hört man, naja, da wird irgendwie hinter verschlossenen Türen so ein bisschen gemunkelt. Wie entsteht denn eine Tagesordnung? Was kommt auf die Tagesordnung und wie muss ich mir das dann vorstellen?
Also, die Tagesordnung macht der STIKO-Vorsitzende oder die STIKO-Vorsitzende mit der Geschäftsstelle vom RKI. Und die machen die Tagesordnung natürlich auf der Basis von Dringlichkeit, welche Themen stehen an und welche Arbeitsgruppen sind so weit, dass sie was präsentieren können. Und so ergibt sich die Tagesordnung. Es gibt ein paar Fixpunkte, Bericht des Vorsitzenden, was tat sich seit der letzten Sitzung, der hat ja wirklich sehr viel zu tun. Ich sage jetzt wieder der, weil es im Moment der Professor Überla aus Erlangen ist. Und dann kommt der Bericht von der RKI-Geschäftsstelle, was gab es da an Ereignissen, die für uns alle wichtig sind, was gibt es vom Paul-Ehrlich-Institut zu berichten, der Zulassungsbehörde vom Bundesministerium. Protokoll vom letzten Mal wird noch offiziell verabschiedet und dann beginnt die Detailarbeit mit Diskussionen, Vorstellungen von Arbeit aus den Arbeitsgruppen und gegebenenfalls auch dann hoffentlich die ein oder andere Beschlussfassung. Und es ist eben nicht, es ist schon hinter verschlossenen Türen, aber das glaube ich ist auch wichtig, dass man das weiß, seit November 2012 werden die Sitzungsprotokolle der STIKO im Internet veröffentlicht. Und die kann man auch abrufen, da gibt es einen Link, die findet man auch einfach über Google oder sonstigen Suchmaschine. Und da sind seit diesem Jahr sogar die Tagesordnung mit aufgeschaltet. Da sieht man also genau, welche Themen in der letzten Sitzung, die veröffentlicht ist, da besprochen wurden. Und es gibt Gäste, gibt ständige Gäste. Das sind die Bundesländer, das ist der gemeinsame Bundesausschuss, das ist Mitglieder vom Bundesministerium für Gesundheit, Verteidigungsministerium, alle möglichen verschiedenen anderen betroffene Kreise, die an den Impfempfehlungen großes Interesse haben und für die es auch relevant ist.
Okay, aber das sind Gäste und die haben aber kein Stimmrecht.
Genau.
Okay. Und dann nehmen wir jetzt mal an, die Arbeitsgruppe Impfung XY ist quasi fertig mit ihrer Arbeit und legt einen Beschluss vor. Dann wird sozusagen diskutiert und dann gibt es eine Abstimmung. Einfache Mehrheit, Einstimmigkeit, wie ist das Abstimmungsprinzip, wie geht das?
Die Mehrheit entscheidet und bei Stimmengleichheit gilt die Stimme des Vorsitzenden. In den allermeisten Fällen ist das Votum ziemlich eindeutig, muss ich sagen, in der Rückschau der Abstimmung, die wir gemacht haben. Und ja, aber es wird schon diskutiert auch, ist ja auch richtig so. Und es sind immer Beschlussentwürfe, die vorgelegt werden und nicht immer ist dann nach der Diskussion Zeit für die Abstimmung. Es kommt dann schon auch mal vor, dass der Beschlussentwurf nochmal zurückgewiesen wird, wie bei vielen anderen Amtsgeschäften kennen wir von der Universität ja auch, dass es nochmal zurück an die Arbeitsgruppe geht mit der Bitte, hier oder da nochmal nachzubessern oder was zu verändern. Und dann wird es eben beim nächsten Mal nochmal diskutiert, vorgestellt und dann eventuell abgestimmt.
Aber ihr sagt, im Großen und Ganzen seid ihr euch zu deiner Zeit immer eher einig gewesen, was ja vielleicht auch von Wissenschaftlern so zu erwarten wäre, wenn dann am Ende gute Argumente da sind, würde man sich das ja auch wünschen, dass das so klappt.
Jetzt gibt
es ja einen Punkt, der zumindest auch das so zwischen den Zeilen der STIKO häufig vorgeworfen wird und das ist das Thema der Interessensvertretung. Also häufig sozusagen, da sitzen Vertreter, die alle irgendwie Verträge mit Impfstoffherstellern haben, mit anderen Interessensgruppen. Wie wird denn damit umgegangen in der STIKO?
Sehr transparent eigentlich. Insofern, als dass erstens mal vor einer Berufung oder Wiederberufung jedes STIKO-Mitglied einen großen, großen Fragenkatalog vorgelegt bekommt, mit allen möglichen Fragen zu potenziellen Interessenkonflikten, von Aktien bis hin über Familienmitglieder, die in der Firma arbeiten, über eigene Tätigkeiten mit Impfstoffherstellern, und so weiter und so fort. Und ich glaube, ohne dass ich es weiß, dass da vielleicht auch die eine oder andere Kandidatin vorher schon mal gar nicht berufen wird, weil vielleicht zu viele Interessenkonflikte vorliegen. Fakt ist aber, in dem Moment, wo man das abgegeben hat und es bekannt ist dem Bundesministerium und man ist berufen, dann kann es immer noch sein, dass man zum Beispiel auf einem speziellen Gebiet, bei mir war das zum Beispiel die Pertussis, dass man da aufgrund diverser Aktivitäten als potenziell befangen gilt. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass ich bei Abstimmungen, die Pertussis-Impfungen betrafen, nie teilnehmen durfte und auch nicht abstimmen durfte. Und sogar, und das kann man jetzt allgemein für alle STIKO-Mitglieder fassen, wenn ein Interessenkonflikt vorliegt, man zwar bei den Diskussionen zum Inhalt, weil man vielleicht auch gerade Experte ist auf dem Gebiet, angehört wird, aber wenn es dann im nächsten Schritt um die Impfstrategie geht, dann muss man den Raum verlassen. Da kriegt man nichts mehr mit. Also fachliche Auseinandersetzung, ja, ist sogar gewünscht. Aber dann, wenn es um die Strategie geht, sollen wir das machen, in welchem Alter oder sollen wir es nicht machen, dann geht die Person raus oder auch die Personen, wenn es mal mehr als eine ist.
Okay, das heißt, da geht man echt vor die Tür. Abstimmen darf man sowieso nicht.
Absolut, absolut.
Kann ich das auch irgendwo nachlesen, diese Interessenskonflikte?
Genau, richtig. Auch das kann man nachlesen auf der Homepage der STIKO unter Mitglieder. Und da sind die Interessenkonflikte von jedem einzelnen Mitglied aufgelistet. Und sie werden vor jeder Sitzung übrigens aktualisiert. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Also vor jeder der drei Sitzungen im Jahr bekommt man wieder Post und wird gebeten zu überprüfen, ob das noch gilt oder was sich geändert hat, ob neue Interessenkonflikte dazugekommen sind oder vielleicht auch mal einer verjährt ist. Das gibt es ja auch.
Okay. Das heißt, also Menschen, die sagen, naja, das ist irgendwie so eine Lobbyvereinigung, selber nachgucken und sagen, wo könnte es denn hingehen, beziehungsweise wer könnte da ein potenzielles Problem haben. Aber nochmal, fand ich ganz spannend, du darfst mitdiskutieren, aber wenn es konkret wird, muss derjenige, der befangen ist, potenziell befangen ist, den Raum verlassen.
Genau, das finde ich auch richtig so. Selbst Schweigen allein reicht ja nicht. Mimik ist ja auch was, was man, kann ja strahlen oder die Stirn runzeln. Also ich finde, das ist auch genau richtig so. So soll es sein und so ist es auch.
Okay. Und diese Beschlüsse, die dann gefasst werden, und du sagst selten mit knapper Abstimmung, sondern eher häufiger ist man sich einig, die werden dann veröffentlicht, oder? Viermal im Jahr gibt es ja dieses, wie heißt das, epidemiologische Bulletin oder wie heißt das?
Ja, also das epidemiologische Bulletin sollte man jede Woche lesen, das lohnt sich, da steht alles Mögliche drin über Infektionskrankheiten, das ist sehr lesenswert.
Gottes Willen. Ich bin kein Infektiologe, ich lese es nicht jede Woche.
Ja, gut, aber wenn du in der Zeitung liest, es gibt Mpox-Ausbrüche, dann lohnt es sich auch mal ins epidemiologische Bulletin zu schauen, weil dann auch die deutsche Situation sicher dargestellt ist. Und übrigens auch die die Krankheitsfälle, die gemeldet werden vom Infektionsschutzgesetz, werden auch wöchentlich abgebildet. Nein, im Heft 4 eines jeden Jahres, also ziemlich am Anfang des Jahres, werden die aktuellen STIKO-Empfehlungen veröffentlicht, jedes Jahr. Und ganz bequem auf den ersten ein, zwei Seiten stehen sogar die Neuerungen. Wenn man nicht alles lesen will, stehen da die Neuerungen. Und während des Jahres werden wichtige neue Empfehlungen oder Änderungen von Empfehlungen ad hoc mitgeteilt im epidemiologischen Bulletin. Zum Beispiel 2007 die Einführung der HPV-Impfung. Damals waren die Empfehlungen immer im Sommer publiziert. Das haben wir im Januar 2007 wurde das publiziert, weil man nicht ein halbes Jahr noch warten wollte. Das gibt es also auch. Und damit ist es dann bekannt und daran sollte man sich halten, tunlichst.
Okay, also Ausgabe 4. Jetzt habt ihr das veröffentlicht und du hast gerade das Stichwort HPV-Impfung genannt. Papier ist ja geduldig. Nicht immer ist das, was geschrieben steht, findet dann auch Umsetzung. Wie ist da eure Positionierung?
Ja, je besser, desto schöner ist es natürlich. Aber es ist jetzt nicht Aufgabe der STIKO, die Umsetzung vor Augen zu haben. Das ist Aufgabe der Bundesländer und letztendlich eines jeden einzelnen Arztes und Ärztin, umzusetzen, was empfohlen ist. Aber ja, wir machen uns schon Gedanken, ob es umsetzbar ist überhaupt. Aber dass es dann tatsächlich implementiert wird und umgesetzt wird, da gibt es die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Informationsmaterialien macht. Aber jeder Einzelne von uns versucht natürlich im Rahmen von Vortragstätigkeiten und Publikationen auch dafür zu sorgen, dass es möglichst umgesetzt wird. Weil, wie du richtig sagst, auf dem Papier ist es gut, aber in der Praxis umzusetzen ist ja dann das Entscheidende. Der Impfstoff wirkt nur, wenn er aus dem Kühlschrank rauskommt und verimpft wird.
Gibt es Themen, wo du ein bisschen unglücklich bist, dass die Umsetzung nicht so richtig gut klappt?
Da gibt es viele. Also kann man ganz grundsätzlich sagen, die Auffrischimpfungen, vor allem bei Jugendlichen und Erwachsenen, die klappen bei weitem nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Die Influenza-Impfung, Pneumokokken-Impfung bei Risikopersonen, überhaupt Impfungen bei Risikopersonen, sind anspruchsvoller umzusetzen als die Standardimpfungen. Und das ist wirklich etwas, wo ich mir wünschen würde, es würde besser passieren. Und auch die FSME-Impfung. Es gibt so viele FSME-Krankheitsfälle jedes Jahr in Deutschland, die eigentlich durch Impfung gut zu vermeiden wären. Ja, gibt es schon eine ganze Liste. Aber auf der anderen Seite, fairerweise muss man sagen, Im Großen und Ganzen haben vor allem wir Pädiater in Deutschland wirklich sehr, sehr großartige Erfolge erzielt mit dem Impfen in den letzten Jahren und Dekaden. Und das muss man schon auch mal betonen. Und da muss man den Pädiatern ein Kränzchen winden. Das klappt schon. Und den Hausärztinnen und Hausärzten und Gynäkologen, die mithelfen natürlich auch.
Okay. Können wir ja vielleicht ruhig nochmal sagen, Patientenrisikogruppen sind ja auch zunehmend Menschen in unserem Alter. Also Menschen über 60 gelten in mancherlei Hinsicht als Risikopatienten. Und da wir keinen Kinderarzt mehr haben, wo wir hingehen, müssen wir tatsächlich dann auch mal gucken. Und da kann sich vielleicht jeder von uns, der zu einer Risikogruppe gehört, auch nochmal an die eigene Nase fassen. Immerhin haben wir auch eine Eigenverantwortung. Okay. Nur, weil es ja sozusagen dein Steckenpferd ist, Pertussis, Impfung bei Schwangeren, wie gut läuft es denn da?
Mittelgut, würde ich sagen. Ich weiß es gar nicht exakt genau, aber so die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, so etwa 50%, also jede zweite Frau. Ob das Glas jetzt halb voll oder halb leer ist, mag jeder selbst entscheiden. Aber wer jemals ein Kind mit Pertussis in den ersten Lebenswochen schwer krank gesehen hat oder gar hat sterben sehen müssen, der wird den Kopf schütteln, wenn er hört, dass es sogar teilweise in der Ärzteschaft noch nicht konsequent genug empfohlen wird den schwangeren Frauen oder die Frauen das dann ablehnen. Aber mein Gott, es gibt nur eins, aufklären, aufklären, aufklären und an die Vernunft appellieren.
Okay. Manchmal wundert man sich ja auch, dass so Dinge, die auf der Hand liegen, Stichwort RSV-Impfung, dass es dann so unendlich lange dauert, bis dann die Details geklärt sind. Also wir nehmen diese Folge jetzt im Frühherbst 2024 auf. Seit Monaten wird darüber diskutiert, wie denn jetzt die Finanzierung stattfinden soll. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist letztes Wochenende jetzt entschieden, dass die Krankenkassen wohl die Kosten übernehmen müssen. Aber da wäre ich als STIKO-Mitglied wahrscheinlich auch ziemlich sauer. Wir haben eine Empfehlung gemacht und dauert so ewig, bis es auf die Straße kommt. Lass uns doch mal vielleicht das Gespräch abrunden mit wieder einer Rückkehr zu so praktischeren Themen. Wir hatten ja erst diese Familie ganz am Anfang, die aus Frankreich nach Deutschland wandert. Und was in der Praxis ja vielleicht doch immer wieder zu einer gewissen Verunsicherung führt, ist, der Patient ist vermeintlich oder in Wirklichkeit immundefizient. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es relativ viele Unsicherheiten. Und da hätte ich gerne von dir so ein paar praktische Empfehlungen an die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, da müsste man fast separaten Podcast machen, Axel, also, weil das ist so ein dehnbarer Begriff.
Solche Spielbälle nehme ich immer gerne auf. Da machen wir eine neue Folge draus. Aber trotzdem lasse ich dich jetzt so nicht raus.
Fangen wir mal einfach an. Patienten mit Immundefizienz sollen die gleichen Impfungen bekommen wie alle anderen auch. Außer bei Lebendimpfungen muss man aufpassen, weil die möglicherweise nicht so gut vertragen werden oder gar Schaden anrichten können. Mal ganz banal gesagt. Und alle anderen sollen sie bekommen und darüber hinaus noch weitere, zum Beispiel die Influenza-Impfung jedes Jahr. Und damit ist schon mal viel getan, wenn man sich an diese ganz einfache Grundregel hält. Und dann muss man ins Detail gehen. Und da hat sich die STIKO vor einigen Jahren die Aufgabe gemacht, in vier verschiedenen Papieren mit Mitwirkung von Immunologen sehr dezidierte Empfehlungen abzugeben, die insgesamt mehr als 100 Druckseiten umfassen. Aber als PDF mit Suchfunktion findet man ziemlich schnell, was man eigentlich wissen will. Die sind ausgezeichnet und müssen natürlich auch von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Wenn ich ein bisschen Reklame machen darf in eigener Sache, weil es so umfangreich ist, haben Herr Lernbecher, Herr Lafs und ich vor nicht allzu langer Zeit mal das Ganze versucht, in einem Themenheft für Consilium Infectiorum zusammenzufassen. Das heißt Impfen von Kindern und Jugendlichen bei Immundefizienz. Und da haben wir mal die wesentlichen Punkte ja so aufbereitet, dass man es durchaus mal in 1-2 Stunden lesen kann mit Fallbeispielen. Vielleicht das als Einstieg, wenn man es genauer wissen will. Und ansonsten gibt es ja immer auch die Fragen- und Antwortenhefte und unsere gemeinsame Impfsprechstunde, die wir auch manchmal machen. kann da vielleicht auch helfen. Aber keine Angst vor Impfen bei Immundefizienz, möchte ich einfach sagen an der Stelle.
Ja, sehr gut. Okay, aber tatsächlich sozusagen Zusammenfassung, Themenheft, die ausführliche Empfehlung, die würden wir auch verlinken. Den Spielball vielleicht tatsächlich eine Impfsprechstunde dazu zu machen, können wir uns ja auch gemeinsam nochmal überlegen, ob wir das nochmal machen. Vielen Dank. Es gibt ein Standardelement in diesem Podcast und dieses Standardelement heißt Do's and Don'ts. Der Gast darf Dinge loswerden, die er unbedingt in Zukunft vermieden haben möchte oder die er unbedingt in Zukunft gern umgesetzt haben möchte. Ist egal, wie du anfängst, du darfst frei von der Leber weg Do's and Don'ts loswerden.
Ja, dann fange ich mal mit den Don'ts an, um dann positiv zu enden. Also was würde ich jedem abraten? Es macht keine Titerbestimmungen auf Wunsch von Eltern oder sonst jemand, ohne dass es eine gute Indikation dazu gibt. Titerbestimmungen sind nicht dafür geeignet, mit wenigen Ausnahmen, um Impfschutz nachzuweisen. Dann sollte man sich auch nicht dazu hinreißen lassen, Elternwunsch nach Verabreichung von nicht zugelassenen Impfstoffen zu geben. Also damit meine ich Kombinationsimpfstoffe, die für ältere Kinder gedacht sind, aber dann ohne Pertussis. Und das dann einem Säugling zu geben, nur damit er wenigstens Diphtherie- und Tetanusschutz bekommt, das würde ich einfach nicht machen. Da tut man dem Kind keinen Gefallen. Und auch, vielleicht ein drittes Don't, wenn ein Kind eine banale, eine leichte Infektionskrankheit hat, aber dabei in einem guten AZ ist und kein Fieber hat, bitte nicht den Impftermin verschieben, weil Verzögerungen machen sich irgendwann mal negativ bemerkbar. Also keine Angst vor Impfen bei banalen Infektionskrankheiten, steht so ja auch in den STIKO-Empfehlungen. Ja, und du's? Ich glaube, Impfen nützt und Impfen schützt, das ist jedem bewusst. Und wenn man selbst davon überzeugt ist, dann kann man auch gut aufklären und empfehlen. Und deswegen bitte auf dem aktuellen Stand bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen, und dann sich selbst davon überzeugen, dass das gut ist, was die STIKO empfiehlt, und das dann entsprechend auch weitergeben. Und dann, du hast es angesprochen, die STIKO-Impfempfehlungen, sie erscheinen jährlich neu und ich würde einmal im Jahr, würde ich auch sagen, sollte man sie lesen. Es sind zwar mittlerweile 70 Seiten, glaube ich, relativ umfangreich, aber es lohnt sich wirklich. Man entdeckt immer wieder was Neues drin und einmal im Jahr die STIKO-Empfehlungen lesen am Jahresanfang würde ich als zweites Du nehmen. Und das Letzte vielleicht, das geht in die Frage, in Richtung der Frage, die du gestellt hast mit dem Implementieren. Man sollte, wenn es irgendwie geht, jeden Arzt-Patienten-Kontakt nutzen, Impflücken aufzudecken. Und da können die MPAs helfen, das heißt also die medizinischen Praxisassistentinnen, die kann man schulen, dass die Patienten bitten, die Eltern bitten ab und zu, den Impfausweis wieder mitzubringen, dass man schaut, ist noch alles ajour. Und geht heute auch sehr gut mit elektronischen Hilfsmitteln und die Patientinnen werden es einem danken, wenn man ihnen ja Angebot macht, Mensch, jetzt wäre doch eigentlich die FSME-Impfung an der Reihe oder diese oder jene, und das würde ich versuchen, in den Praxisalltag so gut wie möglich zu integrieren.
Super, vielen herzlichen Dank. Das waren auch sehr praxisorientierte Do's und Don'ts. Vielen herzlichen Dank auch für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sie haben schon mitbekommen, Fortsetzung folgt, auch bei der Impfsprechstunde. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge, über Vorschläge zu Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnern. Und bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.